Und wir haben natürlich wieder eine sephardische, kürzere Version und eine aschkenasische, längere Version. Wir sind hier im zweiten Buch Melachim, wobei ihr wisst, das habe ich schon oft erwähnt, dass die Kapiteleinteilungen und Diverseinteilungen, die wir heute verwenden, ja nicht wirklich was zu bedeuten haben. Und was erstes Buch und zweites Buch ist, hat auch nichts anderes zu bedeuten, als dass das Buch insgesamt einfach zu lang war, um in einem Band zu kommen. Also Melachim Bet hat jetzt auch nicht mehr zu bedeuten als irgendeine Kapitelnummer. Und wir sind hier inmitten eines Teiles, wo wir Geschichten haben vom Propheten Elisha. Der Prophet Elisha ist auch die Hauptperson in den beiden Geschichten, die wir jetzt anschauen werden. Und jetzt möchte ich erst einmal fragen, was wissen wir denn über den Propheten Elisha? In welcher Zeit sind wir jetzt da und was wissen wir über den Propheten Elisha?
Er war ein Schüler von
Eliahu. Ja, wer Elisha sagt, muss Eliahu sagen und umgekehrt. Ja.
Und es ist die Zeit von König Achab. Und immer das kommt jetzt am Anfang vor, die Geschichte mit dem Öl, mit dem Obadja. Das war auch einer von diesen Schülern,
der die einen,
anderen Propheten gerettet hat.
Der andere Propheten gerettet hat. Da gab es einen Obadjahu, der andere Propheten gerettet hat. Ja. Wir sind hier irgendwo in der Königszeit. Was ist das jetzt ungefähr für eine Zeit? Eliahu, Elisha. Elisha ist der Nachfolger sozusagen von Eliahu. Aber wir können jetzt auch bei Eliahu einsteigen. Das ist manchmal ein bisschen bekannter. Was ist denn das so für eine Zeit? Was sind die Zores in der Zeit? Was sind die Verhältnisse? Wie geht es dem armen Propheten, wenn er versucht, den Menschen Nachrichten Gottes zu überbringen?
Naja.
Also wir sind hier in einer Zeit, wo sich Am Israel sehr, sehr schwer getan hat mit dem Glauben an einen Gott und wo die Bereitschaft, sich irgendwelchen anderen Mächten zuzuwenden, die man für Götter gehalten hat, also der Baal als Regengott und diese Asherah als Fruchtbarkeitsgöttin, die wollte man nicht ganz aus dem Spiel lassen. Wir sind ja auch in einer Zeit, wo die Herrscherhäuser aus politischen Gründen, die übrigens auf den ersten Blick nicht so unvernünftig sind, das muss man auch ein kleines bisschen verstehen, wie die gedacht haben, aus politischen Gründen, wegen Allianzen mit anderen Völkern, ein bisschen Götzendienst ins Land holen, und dagegen protestiert ja bekanntlich der Prophet Eliahu ganz heftig. Und nachdem Eliahu dann aus dieser Welt geht, ist sein Nachfolger, sein größter Schüler, der Elisha. Elisha und Eliahu sind zwei völlig verschiedene Persönlichkeiten. Eliahu ist der Strenge, der mahnt und straft und schimpft, dass die Leute nicht das Richtige machen. Elisha hingegen ist die ganze Zeit in all den Geschichten, die wir hier über ihn haben, damit beschäftigt, den Leuten ständig zu helfen.
Das ist praktisch.
Ja, man muss da den Elisha rufen und die Probleme werden gelöst. Ja. Und hier haben wir schon ein kleines bisschen eine Besonderheit in dieser Zeit. In der Zeit von Elisha, auch bei Eliahu schon, und in der Zeit von Elisha erst recht, passieren sehr, sehr viele Wunder. Und jetzt kann man irgendwie denken, mein Superleibernd, da passieren so viele Wunder, das ist ja großartig. Also muss der irgendwie ganz, ganz groß gewesen sein. Der Elisha war auch ganz, ganz groß. Aber es gibt einen interessanten Gedanken bei Rav Menachem Leibtag, wenn er das Buch der Könige analysiert, dass er darauf hinweist, dass die Zeiten mit diesen vielen offenen Wundern, wo so richtig übernatürliche Dinge passieren, sind nicht Zeiten, wo die Menschen spirituell sehr hoch stehen, sondern gerade dann, wenn die Menschen spirituell sehr, sehr nebbig stehen und sich die Leute eigentlich sehr schwer damit tun, an Gott zu glauben, dann braucht es die großen offenen Wunder, damit die Menschen sehen, denn Gott gibt es wirklich. Also das ist nicht unbedingt ein super gutes Zeichen, dass all diese offenen Wunder passieren, sondern es ist eher ein Ausdruck einer Zeit, in der die Menschen das notwendig hatten. Wir machen jetzt keine Show über Melachim, also ich halte das nur kurz, dass in einer Zeit, wo man sich sehr, sehr schwer getan hat, damit Gott als den einen Gott und die einzige Macht über allem zu akzeptieren, immer wieder diese Wunder auftauchen, um den Leuten auch zu zeigen, es ist ja doch so, dass Gott derjenige ist, der das alles regeln kann. Und wenn es bisher nicht gut funktioniert hat, liegt es nicht daran, dass wir irgendwie zu anderen Mächten uns orientieren sollen, sondern dann liegt es vielleicht einmal an uns oder so. Wir haben hier allerdings zwei Geschichten, die auch ein kleines bisschen in einem Punkt die Ausnahme von der Regel sein werden. Schauen wir uns einmal an, was sich hier tut, weil das ist relativ viel Inhalt. Wir werden jetzt also nicht allzu sehr in das Wort hineingehen, sondern schauen wir einfach, was passiert. Wir haben in der ersten Geschichte, die fängt an im Kapitel 4, eine Frau von den, sie war eine Frau von dem Bnei Hanevi'im, also ihr Mann war von dem Bnei Hanevi'im. Die Söhne der Propheten werden in aller Regel verstanden im Tanach als Prophetenschüler. Also junge, fromme Männer, die Anwärter waren, irgendwie vielleicht auch mal Prophet zu werden, die sich hier offensichtlich dem Elisha angeschlossen haben, weil der ist der oberste Prophet, und die also auch lernen wollten, Propheten zu sein. Es gibt eine Interpretation, dass der Mann von der Frau, sie ist eine Witwe, werden wir gleich sehen, dieser Obadjahu war, ja, genau. Von dem du erwähnt hast, dass ein gewisser Obadjahu hat vor der bösen Königin Isabel, die Propheten Gottes umbringen wollte, also auch umgebracht hat zu einem großen Teil, etliche versteckt. Und dieser Obadjahu ist bitte übrigens ziemlich sicher nicht ident mit dem Propheten Ovade von den Treasa, aus den 12 Propheten. Macht nichts. Aber jedenfalls, er wird ja auch nicht namentlich genannt. Wenn wir aber das annehmen, diese Interpretation, dann haben wir es mit jemandem zu tun, der gerade etwas sehr, sehr Gutes, Großes, Gerechtes gemacht hat, nämlich sich bemüht hat, seine Kollegen zu retten. Und man könnte jetzt überhaupt nicht sagen, wenn der vorzeitig gestorben ist, dass, naja, irgendwas wird er falsch gemacht haben, sondern ganz im Gegenteil. Das ist der Hintergrund. Diese Frau schreit jetzt zum Propheten Elisha und sagt, mein Mann ist gestorben, dein Knecht, also jedenfalls auch nach dem einfachen Text, Avdecha Ishi, dein Knecht, mein Mann, also dieser Mann war unter denen, die sich Elisha angeschlossen haben, bei jener damals politischen Minderheit, die die Partei des Monotheismus gepflegt hat. Und der ist gestorben und jetzt ist sie mittellos geworden, weil der Mann gestorben ist und der Schuldner will schon kommen und ihre Söhne als Knechte nehmen. Es geht übrigens in beiden Geschichten, die wir jetzt anschauen, immer darum, dass eigentlich Söhne gerettet werden müssen. Weil das Problem hier ist nicht so sehr nur, dass sie einfach nichts mehr zum Essen zu Hause hat, sondern das Problem ist, hier sollen die Söhne als Knechte genommen werden. Mhm. Was, abgesehen davon, dass das für die Söhne nicht lustig wäre, heißt das ja auch, dass das, was diese Familie, wofür diese Familie gestanden ist, nämlich den Monotheismus zu predigen, von den Söhnen der Propheten zu sein, dass das dann alles kaputt ist. Also das ganze Werk, das der Vater hinterlassen hat, könnte kaputt gehen, wenn diese Söhne nicht mehr selbstständige Menschen sein können, sondern irgendwo als Sklaven arbeiten und machen müssen, was der Boss ihnen sagt. Und dann sagt Elisha, fragt Elisha sie, was sie hat. Sie hat noch ein Krüglein Öl und er gibt ihr Anweisungen, was sie zu tun hat. Sie soll sich Gefäße ausborgen bei den Nachbarinnen und indem sie in das Öl in diese Gefäße einfüllt, vermehrt sich das Öl und sie hat am Schluss so viel Öl, dass sie viel Geld damit machen kann, das Öl zu verkaufen und die Familie ernähren kann. Hurra, alles gut ausgegangen. Das war die Kurzfassung. Die Langfassung, wie gesagt, ein andermal. Und diese Geschichte genügt nicht als Haftarah, sondern die Haftarah geht weiter, übrigens auch bei den Sephardim. Auch die kürzere Version der Sephardim hängt beide Geschichten zusammen. Wir können dann vielleicht auch ein bisschen fragen, was das heißt, was das will. Und die nächste Geschichte fängt an bei einem Vers 8. Vahi hayom vaya avor Elisha el Shunem, habt ihr das? Eines Tages ging, oder vielleicht auch von Zeit zu Zeit, kam Elisha vorbei in Shunem. Dort ist eine Isha Gedula, eine große Frau. Also eine irgendwie bedeutende, wichtige Frau. Wir werden auch sehen gleich, dass das ein Haushalt ist, der reich ist. Batachasek bol echol lechem vahi midi avro yasur shama lechol lechem. Und er ist dort mal eingekehrt bei dieser wohlhabenden Familie von dieser großen Frau und hat dort gegessen. Und das hat sich dann eingeführt, dass immer dann, wenn er dort vorbeigekommen ist, der Elisha geht ständig im Land irgendwo spazieren, um den Leuten zu helfen und kommt immer wieder vorbei. Und ist jetzt alles so bei denen immer wieder zu Gast, um zu essen, wenn er nach Schulam kommt. Übrigens haben wir keinen Namen, wie diese Frau heißt. Auch in der ersten Geschichte hatten wir keinen Namen. Die Hauptperson ist ja eigentlich immer Elisha. Mhm. Übrigens auch, die, auch der Ehemann von der Frau hat keinen, auch der Ehemann von der Frau hat keinen Namen. Also das ist gar nicht so jetzt eine Sache, wo man sagt, ah, die Frauen haben keinen Namen, sondern der Mann von der Frau hat auch keinen Namen, sondern es ist Elisha und sozusagen das Volk rund um ihn. Mhm. Und da gab es jetzt die Geschichte mit der armen Frau, die vor dem Nichts stand und Hilfe gebraucht hat. Und jetzt werden wir sehen, was diese reiche Frau, die hat ja eh, die ist reich, was die brauchen kann. Zunächst einmal tut sie was Gutes. Sie sagt zu ihrem Mann, dieser Elisha kommt immer zu uns, dieser heilige Mann. Wir sollten dem ein Gästezimmer einrichten. Mhm. Sehr gute Idee. Sie macht das sehr sensibel. Sie hat eine gute Vorstellung, was der braucht. Sie soll ihm eine Kammer einrichten mit einem Bett, einem Tisch, einem Sessel und einer Lampe. Ich finde das mit der Lampe sehr nett, weil ich glaube, dass eine Anspannung ist. Gell? Ich finde das mit der Lampe sehr nett, weil ich stelle mir irgendwie so vor eine Schreibtischlampe, damit der fromme Mann am Abend Tora lernen kann.
Ja.
Ich meine, wir sind ja in einer Zeit, wo viele Menschen, die in einem agrarischen Kontext gelebt haben, einfach, wenn es finster geworden ist, schlafen gegangen sind. Mhm. Also, dass sie extra dann denkt, er braucht eine Lampe. Also für mich ist das so ein bisschen ein Hinweis, er will lernen. Ja? Mhm. Und sie hat diese Sensibilität, diese Aufmerksamkeit, dass sie mitdenkt, was braucht der? Mhm. Der braucht nicht nur ein Bett, der braucht auch einen Tisch, wo er lesen und lernen kann und vielleicht auch schreiben, wer weiß. Jedenfalls braucht er auch seine Schreibtischlampe. Und das machen sie. Sie richten das ein und wie er wiederkommt, hat er sein Gästezimmer. Super. Mhm. Und jetzt denkt sich der Elisha, na so tolle Leute, da muss man doch für die was tun. Und Elisha fragt, was braucht diese Frau? Was kann man ihr geben? Das kommt von ihm, das ist nicht, sie hat nicht gesagt, sie braucht irgendwas. Und der Knecht, dieser Gehasi, der hier immer vorkommt, das ist der Bursche vom Elisha, der immer sein erster Diener ist. Dieser Bursche sagt ihm, naja, sie hat keine Kinder. Da könnte man vielleicht dann was machen. Die arme Frau hat keine Kinder. Elisha ist der, der die großen Wunder bringen kann. Also vielleicht lässt sich da was machen. Und sie ist dann zunächst einmal ein bisschen skeptisch und meint, ja, ich brauche gar nichts. Aber Elisha segnet sie dann, dass sie ein Kind bekommt, einen Sohn bekommt. Hurra! Und dann geht aber die Geschichte weiter. Dieser Sohn wächst auf und eines Tages passiert, dass dieser Sohn umfällt und er schaut aus, als wäre er tot. Er schaut ziemlich tot aus. Und diese Frau findet, also jetzt ist Elisha zuständig zu retten, weil das kann es nicht sein. Also die Logik ist ja offensichtlich, der Elisha hat das Wunder gemacht, dass sie, obwohl sie kinderlos war die ganze Zeit, ein Kind bekommt. Und jetzt stirbt dieses Kind. Ja, hallo, der Prophet hat gesagt, ich habe einen Sohn. Also, der muss jetzt helfen. Sie macht sich auf, zu ihm zu reiten. Wir haben ein interessantes Detail in der Geschichte. Sie sagt zu ihrem Mann, komm, was los ist. Ihr Mann bemerkt, dass sie sich auf den Weg macht und sie fährt zum Propheten Elisha. Offensichtlich hat sie das öfter mal getan, aber wie sich aus dem Text ergibt, der Mann sagt, es ist ja gar nicht Rosh Chodesh. Mhm. Also typischerweise wäre sie vielleicht zu einem Rosh Chodesh, so wie die Hasidim oft Rosh Chodesh zum Rebben fahren, wäre sie Rosh Chodesh zum Propheten gefahren. Und jetzt sagt der Mann, aber es ist ja gar nicht Rosh Chodesh. Und sie sagt eigentlich nichts, oder sie sagt vielleicht schon etwas. Das ist das Ende von Vers 23. Vers 23, er fragt sie, Madur atolechet elav hayom, warum gehst du zu ihm heute? Lo Chodesh, velo Shabbat, es ist weder Chodesh noch Shabbat. Und sie sagt, Vatomer Shalom. Und sie sagt Shalom. Mhm. Mhm. Hier enden übrigens diese Fadim die Haftara, was recht interessant ist, weil das ist nicht wirklich ein Ende. Mhm. Mhm. Aber der Satz ist natürlich schon ein sehr bedeutender Satz und man kann vielleicht sagen, dass hier ein wesentlicher Punkt in der Geschichte stattfindet.
Kann ich noch was fragen?
Ja.
Und zwar, wenn da steht, auch in der englischen Übersetzung, es ist nicht eben Rosh Chodesh oder Shabbat. Hätte sie am Schabbat überhaupt dann so weit gehen dürfen oder war der in der Nähe? Oder?
Keine Ahnung. Okay. Ich nehme mal an, am Schabbat wäre der in einer erträglichen Entfernung gewesen. Wenn er in der Nähe ist, geht man am Schabbat zu ihm. Wenn er weiter weg ist und man reiten muss, geht man Rosh Chodesh. Ja. Ich nehme an, der Gedanke ist ja einfach ein Tag, wo es passt. Okay. Und er sagt, es ist weder Chodesh noch Schabbat. Oder wir übersetzen das Wort Schabbat mit Feiertag, was nicht unmöglich ist.
No.
Ich gebe zu, ich habe darüber jetzt nicht nachgedacht, aber so aus dem Bauch heraus fällt mir mal ein. Mhm. Schabbat kann auch Feiertag heißen.
Ja.
Das wäre auch eine Lösung. Ja.
Und am Yontef geht man auch zu.
Ja, am Yontef, genau.
Ja.
Wäre es auch einfacher. Fand ich Hasidim auch zum Retten, ja. Also diese ganzen Elisha-Geschichten haben sowas Hasidisches.
Ja.
aber der eigentliche Punkt, wo es einem reißt, ist ja der Schluss. Also die Frage vom Mann ist ja okay, egal ob jetzt Schabbat oder Feiertag. Er sagt, wieso gehst du heute? Es ist Dienstag. Und es ist kein besonderer Tag. Und sie sagt, Shalom. Mhm. Es gibt Übersetzungen, die schreiben hier sowas wie, dass sie sagt, alles ist gut. Das ist eine Interpretation, die schlüssig ist. Mhm. Shalom heißt, es ist Shalom. Also es aber sie sagte nicht, was los ist.
Mhm.
Schauen wir noch, wie es weitergeht. Ich möchte dann auf ein paar Punkte eingehen. Sie sattelt also den Esel. Was interessiert mich das? Behalten wir das vielleicht im Hinterkopf. Was interessiert mich, dass sie den Esel sattelt? Und sie sagt zu ihrem Burschen, schnell. Ja, wir reiten jetzt ganz, ganz schnell zum Elisha. Der Elisha sieht sie von Weitem kommen. Denkt sich, irgendwas ist nicht in Ordnung. Der hat den gleichen Gedanken wie der Ehemann. Wieso kommt sie heute? Und natürlich sieht er auch die Schnelligkeit, in der sie da angesaust kommt. Und er schickt seinen Burschen, den Gehasi, den Knecht, vor. Und zu dem Gehasi sagt die Frau, nein, es ist alles gut. Es ist alles gut. Obwohl der Elisha fragt extra nach, wie geht es deinem Mann, wie geht es deinem Kind. Also der Elisha denkt mit. Sie will aber offensichtlich direkt zu ihm und nicht über den Vermittler eines Dieners, der da dem Herrn ausrichtet, was los ist, sondern sie will direkt zu ihm. Und sie kommt zu ihm, wirft sich zu seinen Füßen und der Elisha kapiert, es ist was Großes passiert. Und dann macht sie eigentlich auch ein bisschen indirekt klar, was los ist. Sage mal, ich habe nicht darum gebeten, dass du mir diese Bracha gibst, dass ich einen Sohn habe. Ich habe es nicht einmal gefragt. Jetzt habt ihr mir das gegeben, sozusagen Gott durch die Hand von Elisha. Aber das geht jetzt nicht, dass du mir den wegnimmst. Wir haben übrigens ein sehr nettes Detail. In dem Moment, wo sie sich an den Elisha ranwirft und der Gehase sie wegstoßen will, sagt der Elisha, lass sie. Es ist etwas Bitteres in ihrer Seele, also er erkennt an ihrem Verhalten, da ist was Feuer am Dach. Aber er sagt, was sagt er noch? Hashem hat es mir nicht gesagt. Das ist eine dieser ganz, ganz schönen Stellen, wo wir im Tanach immer wieder sehen, Propheten sind nicht Menschen, die alles wissen, sondern Propheten sind Menschen, die ein Wort Gottes empfangen können. Und wenn Gott es ihnen nicht verraten hat, dann hat der Prophet auch keine Ahnung. Das ist ganz, ganz besonders stark in dieser Geschichte, die ich sehr gern habe, wo König David sich mit seinem Propheten Nathan berät und sagt, er will den Tempel bauen. Und Nathan sagt, ja. Und in der Nacht erscheint ihm Gott und sagt, nichts da. Und dann muss Nathan am nächsten Tag in der Früh aufstehen, zeitig aufstehen und ganz schnell zum David laufen und sagen, nein, Gott hat gesagt, geht nicht. Der Prophet kann es nicht wissen, solange Gott ihm nichts sagt. Und das haben wir hier auch. Gott hat dem Elisha nicht gesagt, was passiert ist, sondern erst, wie die Frau kommt, kriegt der Elisha mit, was los ist. Und jetzt kommt sie mit dieser Klage, habe ich denn überhaupt von meinem Herrn gebeten, dieses Kind? Sondern jetzt habt ihr es aber mir gegeben und jetzt kann das nicht sein, dass der gestorben ist. Und dann haben wir die Lösung, Elisha muss wieder ein Wunder machen, dazu ist Elisha die ganzen Kapitel jetzt da. Er schickt zuerst den Burschen, seinen Gehasi, mit einer Stütze, auf der Elisha vielleicht gesessen ist oder so, und Gehasi soll das auf den scheintoten Burschen drauflegen. Funktioniert nicht, das muss Elisha selbst kommen. Und Elisha macht dann einige Übungen mit ihm, nicht nur Mund-zu-Mund-Bearbeitung, sondern da geht es offensichtlich um ein bisschen mehr. Die Augen gegen die Augen und die Hände gegen die Hände. Und er versucht ihn zu bewegen. Also Elisha versucht offensichtlich irgendwie etwas von seiner Energie auf ihn zu übermitteln. Und das gelingt, das Kind lebt wieder und alles ist gut. Und man ruft die Mutter und sagt, schau, da ist dein Sohn, er lebt wieder. Und sie bedankt sich und geht hinaus. Der Schluss ist, Vatisa et Bena, sie hebt auf ihren Sohn und geht hinaus. Also alles gut ausgegangen. Also an der Oberfläche haben wir eine dieser Elisha-Geschichten. Die nächste Geschichte übrigens nicht mehr auf der Ra ist, aber die nächste Geschichte im Text wird davon handeln, dass Elisha seinen Leuten, die Hunger haben, wundersames Essen vermehrt. Also, wir sind ja mittendrin in all diesen Geschichten. Elisha löst alle Probleme. Jetzt habe ich mal eine Frage. Warum ist das Haftara zu unserem Parascha?
Gut. Erstens einmal gibt es den Hinweis auf dieses Kind.
Ja. Ja.
Fast wörtlich. Mhm. Ja. Der Anfang von der Parascha, wo die drei Engel kommen und sagen, dass die Sarah das Kind bekommen wird in einem Jahr, wenn wir wieder kommen.
Super.
Und das
super.
Ist auch hier
genau.
Mit der Frau.
Genau. Also ich kann diese drei Engel, wo einer sagt, Sarah wird das Kind bekommen, vergleichen mit Elisha, der sagt, du wirst deinen Sohn bekommen.
Das ist so eine, soll man sagen, auf dem Erd. Das springt ins Auge.
Das springt ins Auge, genau. Andere Ideen. Also ich bin sehr begeistert, aber ich will woanders hin. Aber das stimmt. Wir haben ja schon öfter gesehen, man hat oft etwas, was so ein bisschen ins Auge sticht. Und dann hat man das, was weniger ins Auge sticht. Aber je genauer man schaut, sagt man, bleiben wir mal nur bei der Geschichte. Lassen wir mal die Geschichte. Mhm. Wir haben schon gesagt, das habe nicht ich gesagt, das hat der Volker gesagt, aber ich stimme ihm zu. Es ist immer wieder so, dass die Haftara sich nicht automatisch auf das bezieht, was am Anfang der Parascha ist, sondern auf das bezieht, was am Schluss der Parascha ist. Mhm. Probieren wir mal. Was ist am Schluss? Am Schluss ist der Fehler.
Ja.
Hätten wir da nicht was?
Ja.
Eigentlich schon.
Der Yitzhak, der fast umkommt.
Genau. Ganz genau.
Und das Kind hier auch.
Ganz
auch
genau.
Fast.
Ganz genau.
Und für beide, für den Abraham und für die Frau, ist es ein Test.
Mhm. Ja.
Und
ja.
zwar ein Test von Immuna. Mhm.
Ja. 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 Ja.
Und beide bestehen.
Beide bestehen den Test, richtig, ganz richtig, ja.
Und zwar ordentlich.
Genau. Also ich sehe, es gibt übrigens, wenn wir es genauer anschauen, einige interessante Parallelen.
Ja.
Also das, was du gesagt hast, jedenfalls. Der Yitzhak wäre ja fast gestorben.
Ja. Es gibt ja so Mutterschichten, wo
ganz, das ganz knapp geht es sich aus, dass er doch lebt.
Ja.
Jetzt ja auch, das Kind schaut so gut wie tot aus und lebt dann doch.
Mhm.
Wir haben übrigens auch eine Parallele in der Form, dass weder Abraham noch diese Frau wirklich gebeten haben um dieses Kind.
Ja,
weil zu dem Zeitpunkt, wo Gott dem Abraham sagt, du wirst viele Nachkommen haben, sagt Abraham ganz explizit, na lass doch den Ishmael leben.
Mhm. Ja.
Und dann sagt Gott, na, das machen wir nicht, wir machen das über die Sarah. Aber das kommt von Gott. Es ist nicht so, dass Abraham bei Gott sagt, bitte auch ein Kind von der Sarah, sondern es ist Gott, der zu Abraham sagt, du kriegst von der Sarah ein Kind.
Ja.
Und hier ist es wieder die Stimme Gottes durch den Propheten, wo der Elisha dieser Frau sagt, du kriegst ein Kind. Und die Frau eigentlich sehr zögerlich ist und sagt, wenn offensichtlich will sie es, das sehen wir dann an ihrer Reaktion später, aber wenn sie sich beklagt, sie will nicht verleitet werden in Illusionen, sie will keine Fehlgeburt haben, sie will nicht ein Kind haben, das bald stirbt, sondern sie will ein Kind haben aus dem, was wird, wenn schon.
Ja.
Also da ist sie genauso zögerlich. Es gibt noch ein paar Details.
Ich meine, es gibt ja auch der Ishmael ist ja auch ein Kind, der in der Parascha vorkommt.
Genau.
Und der ist ja auch in Gefahr. In der Wüste, wo die weggeschickt werden und der Ishmael fast verdurstet. Und hier in der Ölgeschichte und in der anderen Geschichte, da kämpfen die Frauen, dass die Kinder überleben.
Mhm.
Ja. Was macht die Hagar? Die setzt sich irgendwo weit weg.
Dass sie
Das ist ein Kontrast.
Ja, das ist ein Kontrast, aber natürlich auch insofern, dass es einen Zusammenhang hat. Es ist in beiden Fällen, wie gehe ich damit um, dass das Kind dabei ist zu sterben.
Ja.
Die beiden Frauen akzeptieren das nicht. Also die eine akzeptiert nicht, dass sie zu Knechten werden, was ziemlich ähnlich ist. Und was mir übrigens aufgefallen ist beim Vorbereiten, wir sagen ja immer wieder, es gibt so Leitwörter im Tanach.
Ja.
Und hier ist extrem viel Na'ar, der Bursche.
Ja.
Und zwar immer auf alle Burschen bezogen. Also der Elisha hat seinen Naar, der Sohn von der Frau der Todes ist ein Naar. Ja? Sie sagt ihrem Burschen, ihrem Diener, mit dem sie reitet, das ist wieder ein Naar. Also so oft der Text kann, wo der Satz einfach sagen könnte, er sagte zu ihm, ist der Satz, er sagte zu dem Naar. Ja? Yeah. Also Naar ist ja der Bursche, ist ja das Leitmotiv. Es geht darum, den Burschen zu retten, dass nachher dieser Bursche da ist. Übrigens habe ich vorhin gemeint, wir behalten im Auge den Vers 24, sie sattelt den Esel. Und ich habe mir gedacht, wozu interessiert mich das? Abraham ist zeitig aufgestanden bei der Akeda und sattelt den Esel. Und sie, genau, also die Parallelen sind extrem. Und selbstverständlich fängt es ja auch an mit einer Parallele. Sie ist die, die die große Gastfreundschaft übt für den Elisha.
Ja, genau. Bei diesen ganzen, bei den Wundern hier ist immer Hafnasat Ochim vorher. Beim Abraham auch.
Ja, genau. Der Abraham ist der, der die Engel so super bewirtet und hier ist sie diejenige. Also sie ist hier die, die mit Abraham zu vergleichen
auch
ist.
Auch was der Mann von der Witwe macht mit den Propheten, die er versteckt in der Höhle und die er bewirtet dort. Auch, das ist auch Hafnasat Ochim. Ja. Er geht ja auch bankrott dabei bei der
Sache, ne? Genau, ganz
und
genau.
Du musst dann Geld aufnehmen und deswegen.
Und das sind genau die Schulden, die die Frau, die dann das Ölwunder braucht, hatte. Ja.
Also Daten von Chesed.
Ja.
Das geht den Wundern voran. Das ist
großer Punkt. Richtig. Das ist ein ganz großer Punkt. Übrigens ist das auch interessant, weil hier die Frau diejenige ist, die die Parallele zu Abraham ist. Also wir reden hier von Midot, die sind nicht an Männer oder Frauen gebunden. Es kann ja mal der Mann der sein, der sich gastfreundschaftlich besonders hervortut. Und es kann die Frau die sein, die sich gastfreundschaftlich besonders hervortut. Ja. Weil hier ist sie so ein Abraham-Typ.
Ich meine, das ist ja nicht, ein Zubau eigentlich.
Das ist nicht männlich. Der vergrößert gleich das ganze Haus. Ja. Das ist nicht männlich-weiblich gebunden. Aber sie ist hier genau dieser Typ. Und wir haben übrigens noch etwas. Es gibt in der Akeda und, weil die Akeda sind in vieler Hinsicht verstörend, es gibt in der Akeda und in dieser Geschichte ein verstörendes Element, nämlich, dass der jeweilige Ehepartner, /in, es nicht gescheit mitkriegt.
Ja.
Wir haben auch bei Abraham das Problem bei der Akeda. Wo ist die Sache?
Ja.
Und hier haben wir auch, dass diese Frau dem Mann eigentlich nichts sagt.
Aber ich meine, das ist auch wieder ein Zeichen von ihrer
Emuna, ganz genau.
Dass sie das Gefühl hat, sie muss ihm das ja gar nicht sagen.
Genau.
Weil der wird das, weil das wird gut
er soll sich keine Sorgen machen.
Mit dem muss man den gar nicht jetzt behelfen.
Ja? Und ich würde diese Stelle, wo wir gesagt haben, sie sagt so kryptisch zu ihrem Mann Shalom, ich würde das vergleichen mit, wenn bei Abraham der Yitzchak fragt, wo ist denn echt das Opfer? Ja. Und Abraham sagt, Gott wird das Opfer schon finden.
Ja.
Also beide, darum verstehe ich übrigens auch, auf den ersten Blick habe ich mir gedacht, die sephardische Variante, die
aufhört. Warum die doch genau aufhört.
Das ist kein Schluss.
Es ist aber ein Schluss.
Es ist ein Schluss, ganz genau. Ja. Weil hier bringt sie zum Ausdruck, es wird gut ausgehen.
Ja, genau. Den Rest von dem Mund.
Der Rest ist Kleingedrucktes. Wie wird es gut ausgehen? Wie hat Gott das jetzt im Detail gemacht, dass es gut ausgegangen ist? Das
und
ist
das Kleingedruckte. Die Wunder sind sowieso im Verborgenen.
Ja, richtig. Drum habe ich gesagt,
die Türe zu.
Genau.
Bei der Frau mit dem Öl und hier auch, er macht die Tür zu.
Ganz genau. Das habe ich am Anfang gesagt, die zwei Geschichten sind insofern ein bisschen die Ausnahme von der Regel, weil ich gemeint habe, wenn die Leute spirituell sehr schwach sind, brauchen sie sehr viele Wunder. Und wir haben hier bei beiden Geschichten, sowohl der Öl, in der Ölgeschichte wird der Frau gesagt, mach die Tür hinter dir zu, als auch hier ist eine Erklärung, warum sie nicht sagt, das bringt der Kommentar von Metzudot, der Rav Altschuler, dass sie davon ausgegangen ist, das Wunder wird größer sein, wenn es im Verborgenen passiert.
Ja.
Also sie hat so ein Gespür dafür, das ist jetzt etwas, das muss sie mit dem lieben Gott regeln und nicht eine große Geschichte daraus machen für die ganze Stadt. Im Nachhinein wird sich's auch gesprochen haben. Aber das ist in beiden Fällen, dass sie beide versuchen, das Wunder privat zu halten, im Verborgenen zu halten. Also wir haben einen ganzen Haufen Parallelen mit Abraham und mit der Akeda. Und das erklärt natürlich sehr gut, warum das Haftarah zu dieser Parascha sein kann und soll. Ich habe ein bisschen Probleme gehabt, immer wieder, wenn ich mir diese Haftarah angeschaut habe, warum die erste Geschichte eigentlich drinnen ist. Und es gibt verschiedene Also wir haben einiges jetzt schon gesagt. Einiges, was wir gesagt haben, ist, diese Geschichten haben gewisse Gemeinsamkeiten. Ja? Es geht darum, die Burschen zu retten. Es ist immer die Mutter, die sich darum kümmert, beim Propheten Elisha zu sagen, Hilfe, es muss der Nachwuchs gerettet werden. Und es geht immer um Chesed, also da gibt es eine Klammer. Ich habe eine Idee gesehen, ich glaube in einem Arzt-Kommentar, die ich auch interessant fand, auch wenn das vielleicht jetzt nicht so das für mich nicht das Allernaheliegendste wäre. Bei der ersten Geschichte, bei der Frau, die Hilfe braucht, geht es um eine arme Person. Also wir haben auch ein bisschen diesen Kontrast, die reiche Frau, die arme Frau, beiden wird geholfen in dem, was sie brauchen. Und man kann natürlich fragen, warum dieser armen Frau in der Gesellschaft niemand hilft. Weil eigentlich wäre im Judentum ja vorgesehen, dass man einer armen Witwe vielleicht hilft. Mhm. Und da gibt es die Idee, dass das auch mit der Geschichte von Sdom und Amora zusammenhängen kann. Als eine Gesellschaft, die Armen ausnützt, anstatt ihnen zu helfen.
Ja. Ja.
Das ist also auch ein Gedanke, wo man noch etwas finden kann, wie es ganz gut zusammenpasst. Jo, jetzt habe ich so schnell geredet.
Aber die Frau mit dem Öl, die ist ja auch sehr stark mit ihrem Glauben.
Ja.
Die ist ja auch, wenn sie schreit mit dem Elisha.
Sie kommt eigentlich auf den Elisha in einer Art.
Davon überzeugt, dass er helfen wird. Unbedingt.
Ja. Ja.
Da gibt es überhaupt kein Nein, das gibt es nicht.
Ja. Ja, ja. Wobei ich könnte es natürlich auch ein bisschen so sehen, wie wir gesagt haben, es ist so eine Zeit, wo die Leute Wunder brauchen, dass sie verlangt auch nach dem Wunder. Also du musst jetzt für mich was tun, weil mein verstorbener Mann war fromm.
Ja.
Also das ist auch eine Rechnung, die könnte man auch kritisch hinterfragen.
Ja.
Allerdings Elisha tut das nicht.
Ja.
Eliyahu hätte ihr wahrscheinlich eine andere Antwort gegeben. Aber Elisha ist der, der sagt, okay, sie braucht Hilfe, sofort Hilfe her. Ja? Und verhandelt nicht, ob die Einstellung jetzt wirklich hundertprozentig lupenrein ist.
Ja, ja,
also wir sind hier, wenn man sich insgesamt diese Gegend in Melachim anschaut, auch die Geschichten rundherum, sind auch die Anhänger von Elisha nicht immer so perfekt. Und das passt schon. Sie müssen nicht perfekt sein. Ja? Du musst jetzt nicht überlegen, wie ist das, nur weil du fromm warst, hast du keinen Anspruch auf ein gutes Leben. Diese philosophischen Fragen sind hier nicht. Sondern du hast Zores, Elisha kommt und hilft dir. Ja.
Aber ich meine, im Grunde genommen ist es ja eigentlich der Glauben von der Frau, der das Wunder vollbringt. Ja. Das ist ja eigentlich, der Elisha hat er hat einen Plan A und einen Plan B. Mhm. Ne?
Richtig.
Zuerst schickt er seinen Diener und sagt, das ist irgendwas Stab oder
und
was
sie glaubt nämlich nicht an den Diener.
Und
sie
glaubt an Elisha. Der Diener ist eh problematisch. Ne?
Der ist problematisch, ganz genau.
Und der Elisha, der glaubt, also wenn er das mit dem, das wird helfen. Und das funktioniert nicht.
Und sie sagt explizit, das habe ich ein bisschen übersprungen, aber das ist sehr, sehr interessant, wenn wir uns das genauer anschauen. Sie sagt nämlich explizit, wenn der Elisha den Gehasi schickt, sagt sie, na, ich weiche nicht von dir. Und dann muss der Elisha mit.
Ja,
also
sie
ist auch irgendwie diejenige, die sieht, dieser sein Knecht, der ist ihr ein bisschen, man weiß aus anderen Geschichten, dass der ein bisschen eine problematische Figur ist. Mhm. Offensichtlich hat sie das durchschaut. Und na, ich brauche den, der es wirklich kann. Ich brauche wirklich den Propheten Elisha.
Ja, ja.
Also sie ist die, darauf besteht, du kommst jetzt mit und dann schaffen wir das.
Ja,
ja.
Und das ist also der Plan B dann, dass er selber...
Richtig. Das ist, er kommt erst dann selbst, wenn das Erste nicht nützt. Und das sehen wir auch ein bisschen bei dem Gehasi, wenn wir sagen, er ist nicht so perfekt. Die Anhänger von Elisha rundherum waren eben nicht alle so perfekt, sondern das waren immerhin die Leute, die es geschafft haben in einer Zeit, wo die offizielle Regierung den Elisha für eine politische Bedrohung gehalten hat. Mhm. Der macht lauter Zores, hält die Leute davon ab, die Baalskulte zu machen. Dann regnet es nicht ordentlich, wenn wir die Baalskulte nicht ordentlich gemacht haben. Dieser Elisha ist dann schuld daran, dass es nicht geregnet hat. Und es ist eine relativ kleine Partei in der Gesellschaft, die sich an den Elisha überhaupt hängt. Mhm. Na, natürlich sind die jetzt nicht die allerperfektesten bei dem Unfall rundherum. Es gibt auch den Gedanken hier im Sefer Melachim, dass diese vielen Wunder und überhaupt eine Vielzahl von Propheten, die ab jetzt kommen, also wir haben Eliahu, Elisha und dann geht's rund. Amos, Jesaja, es geht in der Königszeit mit Propheten rund. Und einerseits kann man jetzt sagen, na gut, die Leute haben so viele Wunder gebraucht, aber man kann es auch sehen als, es war eine Chance da, weil sonst hätte Gott nicht so viele Propheten geschickt. Also wenn Gott einen Propheten schickt, dann muss es ja wenigstens halbwegs möglich sein, dass die Botschaft auch irgendwo ankommt. Wenn es überhaupt nichts nützt, dann brauche ich keine Propheten. Also diese vielen Propheten sind ja auch ein bisschen ein Ausdruck dessen, dass Gott versucht hat, den Menschen in dieser Zeit eine Chance zu geben. Und zu sagen, reißt euch zusammen und ich hätte da ein paar Botschaften, wie ihr es richtig macht. Und dann wird das schon wieder. Und das ist vielleicht schon auch ein Ausdruck, dass ein gewisses Potenzial da war. Und diese beiden Frauen sind Teil dieses Potenzials. Die sind auf der Seite, wo Hoffnung ist. Ja. Und in beiden Fällen geht es darum, die nächste Generation zu retten. Es geht immer um den Sohn. Ja?
Weil sonst, es ist ja hier mit diesem Wort Met.
Ja. Da steht auch so gleich
drauf. Ja. Richtig. Gestorben, das heißt, das bedeutet ja auch, dass jemand dann spirituell nicht mehr existiert.
Ja.
Zum Beispiel, es heißt Jakob Lomet.
Mhm.
Ja?
Ja.
Jakob ist nicht gestorben. Es geht weiter. Seine Tradition geht weiter. Sein Erbe geht weiter.
Genau.
Ja? Aber wenn das nicht funktioniert, wenn die Kinder sterben oder die Kinder gehen in die Sklaverei, dann stirbt das Erbe.
Genau.
Dann ist das
genau. Weg. Hier geht es darum, dass das, was man gerade mühsam hat, in dieser so kleinen Partei rund um den Propheten, weiterzuführen für die Zukunft, anstatt umgekehrt, dass das abstirbt.
Ja.
Und natürlich geht es in der Parascha bei Abraham natürlich auch darum, dass der Yitzhak, der überlebt, die Akeda, derjenige ist, der die Tradition weiterführen wird. Also das sind hier die Zusammenhänge.
Ich meine, das ist wahnsinnig faszinierend.
Ja.
Das ist so toll, das ist unglaublich.
Ja. Ich finde diese Geschichte wird oft so ein bisschen oberflächlich als eine liebliche Wundergeschichte.
Ja, ist aber, ne?
Und wenn man das einmal anschaut, wie das mit der Akeda parallel ist, dann tut sich da viel, viel mehr auf.
Ja, das ist,
wo man sieht, wie viel da noch drinnen steckt. Ja. Es gäbe ganz sicher einen ganzen Haufen, aber heute nicht mehr. Gut, dann sage ich für heute Danke.
Thank you.
Danke.